begrüße euch alle ganz herzlich. Katharina lässt euch alle grüßen. So. So, heute ist der Valentinstag. Das habt ihr schon gelesen wahrscheinlich. Der Tag der Liebenden habe ich so auf Wikipedia gelesen. Ich habe eigentlich diesen Valentinstag immer wieder letzte Jahre so irgendwie ignoriert. Für mich war das irgendwie nichts ganz Besonderes. Und ja. Heute werden, denke ich, sehr viele Geschenke überreicht. Und ich denke, viele werden heute durch diese Geschenke auch zeigen, ihre Liebe, ihre menschliche Liebe zu den, ja. Und Gott hat uns vor 2000 Jahren seine wunderbare große Liebe gezeigt. Und wir haben heute auch beim Abendmahl sozusagen einiges gehört. Und hoffentlich wurde das uns auch wieder bewusst, was das Gott kostete, diese Liebe zu zeigen. Und das war ein sehr großes Geschenk, was er uns überreicht hat, sozusagen vor 2000 Jahren. Er hat seinen unschuldigen, sündlosen, heiligen Sohn uns geschenkt. Ja, heute ist ein bisschen gelb, weiß ich nicht. So, Gott ist nicht nur ein liebender, barmherziger, gnädiger und geduldiger Gott, sondern er ist auch ein vollkommener, souveräner und heiliger Gott. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen. Und wir können und sollen nicht zu ihm wie zu einem Kumpel kommen oder einfach zu einem Freund, sondern wir sollen vor seinem Thron, seinem heiligen Thron treten, mit Ehrfurcht und Furcht Gottes, so wie es sich auch gebührt. Denn Gott ist ein Gott, ein realer Gott, und er ist ein Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Herr, der Herrscher, König der Könige, und er ist allwissend, allsehend und allgegenwärtig und heilig. Ich bin überzeugt, dass es sehr wichtig ist, dass wir Gott immer mehr kennenlernen, immer mehr erkennen, wie er in Wirklichkeit ist. Deswegen predige ich sehr gerne über Gott und Gottes Eigenschaften. Und heute wollte ich auch eine Eigenschaft antasten, sozusagen. Heute wollte ich, dass wir gemeinsam Gottes Heiligkeit betrachten, ein bisschen. Wir können das nicht in diese 40, 45 Minuten komplett anschauen, was das ist, was das bedeutet. Und mit dieser Predigt wollte ich heute das sozusagen zwei Fragen beantworten, versuchen zwei Fragen zu beantworten, was das eigentlich bedeutet, dass Gott heilig ist, und welchen Bezug hat diese Heiligkeit Gottes auf uns persönlich, auf unser Leben. Welchen Bezug oder wie wirkt sich diese Heiligkeit Gottes auf unser Leben, auf uns? Ja, wir wissen, dass Gott viele Eigenschaften hat, und einige Eigenschaften können wir mehr verstehen, können wir mehr begreifen. Zum Beispiel Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Geduld und Gnade können wir einigermaßen verstehen, denn wir können auch liebevoll sein. Wir können auch barmherzig, geduldig und gnädig sein. Ja, einige mehr, einige weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das können wir. Diese Fähigkeit haben wir. Aber einige Eigenschaften Gottes können wir schwer verstehen, schwer begreifen, weil diese Eigenschaften hat nur Gott. Zum Beispiel allgegenwärtig, vollkommen, souverän, ewig. Das können wir uns ungefähr vorstellen, was das ist, was das bedeutet. Denn wir selber können nicht vollkommen sein, souverän oder allgegenwärtig und ewig können wir nicht sein. Denn wir sind Geschöpfe, und diese Besondere, diese absolute Eigenschaften Gottes, das hat nur Gott. Und genau deswegen ist er auch Gott, weil er diese Eigenschaften hat. Und so eine Eigenschaft, denke ich, ist auch Heiligkeit bei Gott. Wir sind nicht heilig, wir können diese Heiligkeit nicht erreichen, die Gott hat, denn er hat eine vollkommene, absolute Heiligkeit. Und diese Eigenschaft wollte ich mit euch heute zusammen betrachten. Ja, weil diese Eigenschaft Gottes sehr besonders ist, sehr sozusagen absolut und etwas ganz Besonderes, schwer zu begreifen ist und zu verstehen. Ich war nicht im Himmel, ich habe Gott nicht gesehen, seine Heiligkeit habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel über Heiligkeit sagen. Ich kann nur das sagen, was in der Bibel steht. Ich kann nur ein bisschen versuchen, irgendwelche irdische Beispiele uns zu zeigen, damit wir es vielleicht mehr verstehen. Aber deswegen werde ich heute viele Bibelstellen vorlesen. Denn ich kenne nur Gottes Heiligkeit aus der Schrift. Deswegen kann ich nicht viele Worte sagen aus meiner Erfahrung oder aus unserer irdischen Erfahrung, sondern aus der Bibel. So, weil wir Menschen immer wieder sündigen, immer wieder diese Dinge tun, die Gott nicht gefallen, können wir in unserem Körper, in unserem Blut und Fleisch Gottes Heiligkeit nicht sehen. Können wir Gott überhaupt nicht sehen. Sein Angesicht können wir nicht anschauen. Das ist auch gut so, denn wenn wir das tun werden, werden wir sterben. Und das sagt uns auch die Bibel. So, die erste Bibelstelle haben wir in 2. Mose 33, 20. Gott sprach zu Mose. Dann sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. So, zweite Bibelstelle. Hier sagt uns Paulus in 1. Timotheus 6, 16, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sein Ehre und ewige Macht. Amen. Und in 1. Samuel 2, 2 lesen wir, keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Also so heilig wie Gott kann niemand sein. Gott ist der Einzige, der heilig ist. Auch die Engel, die in Gegenwart Gottes sind, die sind nicht so heilig wie Gott. Und zum Beispiel der Prophet Jesaja beschreibt uns so eine Situation, so eine Vision, die er gesehen hat in Jesaja 6. 1 bis 5, dort lesen wir: Im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Also hier sehen wir, dass sogar die Seraphimen, ich weiß nicht genau, welche Aufgaben hatten diese Engel, auf jeden Fall sehen wir hier, dass die Seraphinen entweder Angst hatten, Gottes Angesicht zu sehen, oder sie durften überhaupt Gott nicht anzuschauen. Deswegen hatten sie vielleicht sogar diese 6 Flügel, damit sie die Füße und ja, das Gesicht zudecken konnten. Und mit 2 flogen sie. Das ist natürlich ein kleines Geheimnis für uns, vielleicht großes Geheimnis, diese Vision. Ja, Gottes Heiligkeit und Gottes Herrlichkeit, das ist etwas Überwältigendes, etwas Unvorstellbares, vielleicht sogar Gefährliches. Und wenn die Engel Gottes so ängstlich vielleicht reagierten, dann ist das ganz normal, dass die Menschen, wenn sie in Gegenwart Gottes kommen oder eine Vision sehen oder Engel zu ihnen kommt, dass sie auch Angst bekommen. Und wir haben auch einige Beispiele in der Bibel, wo das geschah. 2. Mose 3, 3 bis 6. Dort kommt Mose zu diesem Dornbusch. Und Mose sagt, und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, okay, bei Mose ging es einigermaßen. Also er hat sein Angesicht verhüllt. Ja, wie war es zum Beispiel bei Daniel, dem Propheten? Wie reagierte er, als er diese Vision sah, die Gott ihm zeigte? In Daniel 10, 7 bis 9 lesen wir, aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht, doch fiel eine große Angst auf sie, und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung, und es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft, und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht mit meinem Gesicht zur Erde. Ja, ich denke, Daniel hatte hier eine große Angst und vielleicht sogar körperlich war er richtig, richtig sozusagen baff. Da konnte er ja nichts mehr machen. Und wie war es bei Johannes dem Apostel, als er diese Vision sah? So. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzenden Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ja, ich denke, wenn ich so eine Vision sehen würde, würde ich mindestens so tot sein wie er. Manchmal wünsche ich mir solche Visionen oder Engel zu sehen, aber manchmal denke ich, nee, lass mir das lieber. Ja, das kommt noch. Wenn Jesus kommt, dann ist das genug für mich. Ja, warum sind solche Situationen überhaupt in der Bibel vorhanden? Warum wollte Gott, dass solche Beispiele, zum Beispiel mit Seraphimen, mit Mose, am Dornbusch und Prophet Daniel und Apostel Johannes, warum hat er das in die Bibel hineingeschrieben sozusagen? Ich denke, damit wir Menschen es ein bisschen begreifen, was das ist, dass Gott heilig ist, dass er herrlich ist, und damit wir ein bisschen verstehen, wie Gott ist und wie wir uns gegenüber ihm verhalten sollen. Nicht wie mit einem Kumpel oder einfachem Freund, sondern mit einem heiligen und herrlichen Gott, damit wir in Ehrfurcht vor ihm leben können und sollen, damit wir Furcht Gottes haben, damit wir vor seinem Thron treten, wenn wir ihn anbeten, nicht zu einem Wunschautomat, sondern zu Gott, zu dem Schöpfer, zu dem heiligen und herrlichen Schöpfer. Denn wir Menschen, im Vergleich zu Gott, wir sind einfach Staub, wir sind Erde. Wir sind eigentlich nichts im Vergleich zu diesem Schöpfer. Und Psalm 103, 13 bis 16 bestätigt das so ein wenig, was ich jetzt gesagt habe, dass wir Staub sind. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Im Großen und Ganzen sind wir vor Gott Staub. Aber nichtsdestotrotz liebt er uns sehr, das haben wir auch beim Abendmahl gehört. Ja, solche Beispiele, die wir in der Bibel sehen, wo die Menschen richtig Angst hatten, wo Gott seine Herrlichkeit und Heiligkeit ein bisschen offenbart hat. Solche Beispiele sind dafür da, damit wir nicht übermutig werden, damit wir nicht gleichgültig werden, sondern damit wir Respekt vor Gott haben, damit wir Hochachtung vor Gott haben. Ja, und was bedeutet es eigentlich, dass Gott heilig ist? Ich verstehe es so, dass das bedeutet, dass er vollkommen rein ist, absolut rein. Das bedeutet, dass er vollkommen sündlos und vollkommen schuldlos ist. In ihm gibt es nichts Unreines, nichts Lügenhaftes, nichts Böses, nichts Unvollkommenes, nichts Fehlerhaftes gibt es. Ich würde sogar so sagen, Gott ist Vollkommenheit in Person. Ja, zum Beispiel in diesem Raum ist jetzt die Luft sehr dreckig, obwohl wir das jetzt nicht sehen. Aber wenn ein starker Sonnenstrahl hier reinstrahlen würde, dann würden wir das sehen, wie viel Staubpartikeln hier fliegen. Und wir atmen das alles ein. Und so ungefähr ist unser Herz, ist unser Leben. Diese Staubkörnchen, das sind sozusagen unsere Sünden, unsere Schuld, unser falsches Verständnis zum Beispiel von dem Leben, von Gott. Und das alles haben wir in unserem Herzen, diese ganzen unvollkommenen Dinge. Und dieser Strahl, das ist nicht Gott, sondern das ist sozusagen sein Wort, was uns erleuchtet, das Wort und seine Wahrheit. Und Und Gott ist so ungefähr wie eine Sonne. Und ich denke nicht, dass es auf der Sonne Staub gibt oder in der Sonne Staub gibt, denn die Sonne ist so heiß und diese Staubkörnchen werden sofort verbrennen und verschwinden. Und so ist es auch mit Gott und mit uns, mit unserer Schuld. Wir können einfach nicht zu Gott treten, nicht in seine Gegenwart, nicht so, wie wir jetzt sind. Denn er muss uns einfach vernichten, er muss uns einfach bestrafen, denn er hasst das Böse, er hasst alles Unreine, alles Unvollkommenes, alles Fehlerhaftes, alles Lügenhaftes hasst er und das vernichtet er auch. Denn das entspricht nicht seinem Wesen und alles, was nicht seinem Wesen entspricht, das vernichtet er. Und er hat das volle Recht, denn er ist alleine der Heilige und Herrliche und alleine der Schöpfer ist. So. So, ich habe vor ungefähr 7 Jahren bei einer Firma gearbeitet. Dort werden Zahnimplantate sozusagen in eine kleine Fläschchen verpackt. Ich habe das mitgemacht in so einem sterilen Raum. Und das war schon sehr ungewohnte für mich Arbeit. Wir mussten sehr gründlich unsere Hände waschen, obwohl wir diese Zahnimplantate nicht angefasst haben mit den Händen, haben wir mit einer Pinzette gearbeitet. Trotzdem, wenn ich aus Ungewohnheit irgendwie mein Gesicht angefasst habe oder meine Nase gejuckt hat, ich habe es angefasst, ich musste sofort die Hände so gründlich waschen. Und für mich war das sehr ungewohnt, die ganze Zeit, wo wir gearbeitet haben, mich nicht anzufassen. Ja. Und dieser sterile Raum, das war eigentlich steril. Nach jeder Arbeit musste das alles sauber gemacht werden. Den ganzen Staub wurde abgewischt und das war so eine Lüftung. Diese Luft hat sozusagen das ganze Staub rausgedrückt. Ja, das war ein eigentlich steriler Raum. Aber es gibt noch mehr sterile Räume, zum Beispiel, wo Mikroprozessoren hergestellt werden. Dort muss es noch steriler und sauber werden. Dort gibt es Maschinen, die diese Staubartikel filtern und diese Räume reinhalten. Die sind, habe ich so gehört, hunderte, tausende von Euros oder Dollar teuer. Und ja, denn dieser Staub, das ist sozusagen, das hindert solche ganz kleine Prozesse zu machen. Ja. Und das ist ein kleines Beispiel sozusagen, wie Gott heilig ist, wie Gott steril ist, wenn ich das da sagen darf. Bei ihm gibt es überhaupt nichts, was Unvollkommenes oder Unreines ist. Und wenn solche Zahnimplantate und solche Mikroprozessoren gemacht werden, das ist ein großer Aufwand für uns Menschen, großer Aufwand für diese Hersteller und viel Geld kostet das auch, damit diese alle Dinge gemacht werden können. Okay, diese Maschinen machen diese Räume rein, aber wer macht eigentlich Gott rein oder wie macht Gott sich rein? Ja, er braucht das nicht, denn er ist rein, vollkommen rein und er braucht nichts, damit er sich reinigt. Denn das ist eigentlich seine absolute, seine besondere Eigenschaft, dass er vollkommen rein ist. Ja, vielleicht, wenn ich das so sagen darf, hat Gott auch einen Mechanismus, was diese ganzen Unreinheiten von ihm fernhält. Das ist sein heiliger Zorn. Denn alles, was ihm nährt vielleicht oder alles, was existiert in seiner Gegenwart, also es kann natürlich nicht existieren, was unrein ist, aber das ist vielleicht sozusagen ein Mechanismus, durch seinen heiligen Zorn vernichtet er alles, was nicht seinem Wesen entspricht. Und alles, was unrein, sündhaft, böse ist, das vernichtet alles durch seinen Zorn. Und wir haben auch einige Bibelstellen, wo das ungefähr erklärt wird, warum und wie das geschieht. Und beim Propheten Nahum lesen wir auch, Kapitel 1, 2 bis 8. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Es bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen. Es welken Baschan und Karmel, die Blüte des Libanon welkt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde, das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Gut ist der Herr, er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis, und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihrem Ort ein Ende machen, und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Hier sehe ich ungefähr, wie Gott reagiert auf die Sünde, auf etwas, was ihm nicht gefällt, mit seinem Zorn. Und auch Maleachi 3,2 beschreibt uns etwas. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Ich denke, hier spricht Maleachi von seinem Kommen, von dem Tag des Herrn, als Jesus kommt. Da wird alles, was er hasst, alle Menschen und Teufel und alle Dämonen werden sozusagen verschwinden, wird er alles bestrafen, was nicht erlöst wurde durch Jesus Christus. Und das wird für diese Geschöpfe richtig schrecklich sein. Ja, Gott hasst jede Ungerechtigkeit, jede Sünde, jede Bosheit, jede Unreinheit. Und mit seinem Zorn wird er all das bestrafen. Ja, und es gibt auch noch mindestens eine Bibelstelle, wo es beschrieben wird. Ein Feuersee in der Offenbarung. Das wird sozusagen der Ort sein, wo diese ganzen Unreinheit, sündige Menschen und der Teufel und alles, was Gottes Wesen nicht entspricht, dort wird der Ort sein, diese Strafe sozusagen. Offenbarung 20, 10 bis 15, dort lesen wir: Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Feuersee verstehe ich das so, dass das der Ort ist, wo Gottes Rache vollkommen und komplett befriedigt wird, wo Gottes Zorn befriedigt wird. Ja, mit Gottes Herrlichkeit und Gottes Heiligkeit ist nicht zu spaßen. Das ist eine sehr ernste Sache. Aber all die Menschen, die in Jesus Christus sind, all die Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Herz und ihr Leben, die brauchen gar keine Angst haben vor diesem Zorn, vor dieser Gottesrache, vor Gottes Heiligkeit, vor dieser Feuersee. Denn diese Menschen haben Gottes, also Jesu Christi Gerechtigkeit und Heiligkeit als Geschenk bekommen. Und wenn Jesus kommt, wenn Gott uns erscheinen wird, dann wird Gott uns nicht vertilgen, uns nicht bestrafen, sondern er wird uns annehmen, als ob wir sozusagen sein Wesen sind. Wir werden sozusagen so eine Natur haben, wie seine Natur ist. In dem Sinne, dass wir heilig sein werden, dass in uns nichts Unreines gefunden wird. Durch Jesus Christus natürlich, durch sein Opfer, durch sein Blut. Ja, aber wir, die wir das schon bekommen haben, wir sollen auf keinen Fall Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit ignorieren oder irgendwie gleichgültig, leichtsinnig mit der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes umgehen. Denn in Philipper 2, 12 bis 15 lesen wir, was Paulus den Philippern schreibt. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja, heilig bedeutet auch, wie Peter schon gesagt hat, oder war das Florian, herausgenommen oder etwas ausgesondert, etwas Besonderes. Und Gott ist etwas Besonderes. Gott ist der alleine Vollkommene, der alleine, der vollkommen rein ist und heilig ist. Da ist etwas Besonderes und er vermischt sich nicht mit Unreinheit und all diesen Dingen, die unvollkommen sind. Er trennt sich von diesen Dingen. Und Gott, es gibt nichts Ähnliches, was Gott entspricht. Es gibt nicht ähnlich, in der Schöpfung gibt es nichts Ähnliches, was Gottes Wesen entspricht. Gott ist etwas Besonderes. Zum Beispiel wir oder die ganze Schöpfung ist nicht ewig, Gott ist ewig. Seine Schöpfung, wir haben Anfang, Gott hat keinen Anfang. Und all diese Dinge, die nur Gott gebührt, die Gott nur hat, das unterscheidet sich sozusagen Gott, der Schöpfer, mit seiner Schöpfung. Das ist ein Unterschied. So, was sagt uns Johannes in der Offenbarung 15,1-4? Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Engel, die 7 Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Gott ist einzigartig. Alle Gottes Wege sind vollkommen und seine Herrlichkeit ist überwältigend und unvorstellbar. Ja, was möchte uns auch der Prophet Jeremia darüber sagen? Jeremia 10, 6-7 sagt er: Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Ja, wenn wir kluge und schlaue Menschen sind, wenn wir wirklich weise sind, dann werden wir Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit richtig ernst nehmen. Dann werden wir bis zu dem letzten Tag unseres Lebens vor Gott in Ehrfurcht leben, wenn wir richtig klug und schlau sind. Ja, ich sprach auch mit meinen Arbeitskollegen. Wir hatten schon viele gute Gespräche über Gott und den Glauben. Und wir sprachen auch darüber, dass Gott heilig ist, dass er herrlich ist. Ich habe ihm versucht, das zu erklären. Er hat das natürlich nie ganz verstanden, wie das sein kann und ob das so ist. Und natürlich hat er nicht daran geglaubt. Und auch über Zorn Gottes habe ich gesprochen, habe ich ihm versucht zu erklären, warum und weshalb. Und ja. Aber wir, die wir Kinder Gottes sind, die wir schon viele Jahre an Gott und Jesus glauben, an sein Wort und all das, was dort geschrieben steht, wir sollen in dieser Erkenntnis Gottes wachsen. Wachsen in der Furcht Gottes und wir sollen immer wieder Gott kennenlernen, wie er in Wirklichkeit ist, denn das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel auf dieser Erde auch. Und seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit soll in unseren Augen immer wieder größer werden und wir sollen immer wieder staunen über seine Größe, seine Vollkommenheit. Und unsere Beziehung zu ihm soll immer inniger werden. Und wenn wir ihn immer mehr kennenlernen, erfahren, wie er ist, wie wunderbar, wie überwältigend, wie unvorstellbar sogar, wie er ist, dann werden wir immer mehr staunen, werden wir immer mehr Ehrfurcht vor ihm haben. Und das wird auch für unser Leben, für uns persönlich einen großen Schatz sozusagen sein, eine große Hilfe in unserem persönlichen Leben. Ja, bemühen wir uns, immer wieder heiliger zu leben vor Gott. Ja, und denn Gott hat durch Petrus zu uns, seinen Kindern, auch gesagt: Seid heilig, denn ich bin heilig. Und auch in 1. Petrus 1, 17 bis 19 sagt er uns durch seinen Apostel: Und wenn wir den als Vater anruft, der ohne ansehende Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. So, lasst uns vor diesem überwältigenden, vollkommenen, heiligen und herrlichen Gott so leben, damit wir uns nicht schämen brauchen, damit wir, wenn Jesus kommt, ja, tadellos sind, ohne Macken, ohne Fehler befunden werden von ihm, natürlich durch sein Blut und sein Werk, der er uns in uns immer wieder verrichtet in unserem Leben. Und Gott segne uns in diesen Bemühungen, dass wir ja, dass wir Gott immer mehr erkennen und dass diese Erkenntnis, die wir immer wieder sammeln, dass diese Erkenntnis uns mehr zu ihm uns führt und nicht vor ihm. Und dass wir auch uns, dass wir natürlich, wenn es möglich ist, immer reines Gewissen haben, immer kein schlechtes Gefühl haben, sondern dass wir uns freuen über seine Heiligkeit, über seine Gerechtigkeit und Herrlichkeit, damit wir uns so auch sehen, dass wir sozusagen als seine Partner sind, als seine Mitarbeiter, als seine Mitstreiter sozusagen, als seine Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ja, Gott segne uns und schenke uns Gnade. Amen.